Herzen, wie eigentlich immer, die Botschaft Gottes weiterzutragen. Nicht nur von der Kanzel hier vorne, sondern praktisch im Alltag, im Leben. Mir ist diese Woche ein Satz über den Weg gelaufen, der heißt: Das Königreich ist in deinen Gedanken, der Heilige Geist. Mein erster Gedanke war, das ist sportlich. Ist das Königreich wirklich in meinen Gedanken? Oder mal anders gesagt, ist das Königreich in mir? Der Heilige Geist, ja. Denn uns ist der Heilige Geist gegeben als Tröster, Befürworter und so weiter und so fort. Und als Versiegelung, wenn ihr das alles kennt, was Jesus noch gesagt hat, bevor er gegangen ist. Und daraus resultierte für mich, wenn das wirklich da ist, wenn das Königreich Gottes in uns ist, wo ist dann das Problem, dass wir nicht draußen in unserem Umfeld, an der Arbeit, an der Tankstelle, im Supermarkt das Evangelium verkünden? Da müsst ihr da hinstellen und euch Gott weiß wie erzählen, aber wo hängt's? Natürlich immer wieder an einem selber und so weiter, das wissen wir alle. Aber überall, wo ich hinkomme, in allen möglichen Gemeinden ist überall das gleiche Problem, glaubt mir. Das ist nicht nur ein Problem, wenn ich hier bin, zu sagen, stimmt, wir wollen raus und wir gehen irgendwie nicht. Dasselbe ist, ich habe vor 2 Wochen der Ichtes gepredigt über ein ähnliches Thema, da ist genau das Gleiche. Oder in anderen Gemeinden, wo ich bin, ist überall dieselbe Problematik, weil überall sind Menschen. Eine Frage an euch. Wer von euch ist kein Evangelist? Ruhig die Hände heben. Also Rest sind Evangelisten. Cool. Die 2, 3, ey super, dann lasst uns jetzt rausgehen. Nein. Die jetzt denken, nee, ich bin's nicht. Auch die, die sich jetzt nicht getraut haben zu melden, ist alles gut. Vergesst das mal. Dass ihr selbst denkt über euch, ich bin kein Evangelist. Klar spricht die Bibel von dem fünffältigen Dienst, wo sie sagen, es gibt Evangelisten, es gibt Lehrer, es gibt die Propheten und die Apostel und so weiter und so fort. Aber wenn man das mal wirklich liest, was da drin steht, sehen wir eigentlich, dass das für die Gemeinde ist. Für den Leib Christi zur Erbauung gibt es den fünffältigen Dienst. Sprich, wenn du Pastor bist, in der Gemeinde, du hast einen Ruf als Hirte und du stehst vorne, heißt es nicht, dass du draußen am Supermarkt nur für deine Schäfchen sein da sollst, sondern dass du da draußen ebenfalls wie der Evangelist das Wort verkündigen kannst. Jetzt sagt er, okay, das ist der Pastor und die sind ja alle im fünffältigen Dienst und ist das wirklich meine Berufung? Aber was macht das denn aus? Wer beruft uns in den Dienst? Nämlich der Heilige Geist. Und wenn ich jetzt, der Heilige Geist ist in deinen Gedanken oder ist in dir, heißt, er lebt in mir. Also hat eigentlich, natürlich es gibt Begabungen, es gibt auch Gabentests, das ist auch alles gut und wichtig, aber wenn ich überlege, dann, wenn der Heilige Geist derjenige ist, der dich beruft als Evangelist, als Hirte, als Lehrer, als Apostel, dann hat der ja die Fähigkeit. Also nützt er eigentlich doch nur die Hülle des Menschen, den jeweiligen, den auszufüllen, für was er ihn gerade braucht, oder? Für was Gott uns gerade braucht. Und wenn er mich braucht an der Tankstelle als Evangelist, bin ich Evangelist. Wenn er mich braucht irgendwo an der Arbeit oder wie auch immer, wo Leute mit Kummer zu mir kommen als Seelsorger, dann bin ich der Seelsorger. Und natürlich liegt es ein bisschen in meinem Aufgabenfeld, was ich mache, aber auch andere Dinge. Ehrlich gesagt, wenn du mir vor 5, 6, 7 Jahren gesagt hättest, du stehst irgendwann mal vorne und predigst, hätte ich gesagt, du hast einen Knall. Noch weiter vorne, wenn du vor 10 Jahren, 15 Jahren gesagt hättest, das gesagt hätte, und hätte ich gesagt, du spinnst. Wenn ich in der Schule vor der Klasse hätte reden sollen, ich habe mich bald eingenässt. Sorry für den Ausdruck, aber ich konnte nicht vor Menschen reden. Ich kann es eigentlich heute immer noch nicht. Und trotzdem stehe ich jetzt hier und rede. Warum rede ich? Weil ich es ist jede Woche für mich, wenn ich predige, eine Herausforderung, einfach zu sagen, Gott, ich habe eh nichts zu sagen. Es ist so, ich hab euch nichts zu sagen. Wer was euch zu sagen hat, ist Gott. Ist unser Vater im Himmel, der sagt, Matt, ich möchte gerne, dass du am Sonntag über dieses Thema redest. Und manchmal sind die Predigten hervorragend ausgearbeitet und manchmal sind viele Lücken drin, wo ich dachte, oha. Aber das Oha ist einfach den Spielraum, den wir manchmal brauchen, um gedehnt zu werden. Wenn wir uns jetzt nochmal auf Evangelisten zurückgehen, wenn wir sehen Evangelisten, mit wen sehen wir dann? Wir haben vor Augen Billy Graham, oder? Wir haben wunderbarer Mann, der vor hunderttausenden Menschen sprach. Wir haben einen Reinhard Bonnke, der, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende von Menschen zum Glauben geführt hat in Afrika. Und so weiter. Wir könnten jetzt anfangen aufzuzählen und dann wäre die Predigt rum. Wir haben immer diese Männer vor Augen. Oder auch Frauen ebenfalls. Es sind nicht nur Männer, es sind ja auch Frauen, die das machen. Und was passiert? Die haben aber einen großen Dienst. Ja, der Herr beruft die ganz speziell. Aber was soll ich kleines Licht denn dagegen machen? Sind wir mal ehrlich. Ich habe Reinhard Bonnke dieses Jahr kennengelernt. Ganz toller Mann. Und wenn er so erzählt, auch von sich, und man kann es ja auch in Büchern und so nachlesen, der hat auch ganz klein angefangen. Der hat irgendwann den Ruf gekriegt. Hier, willst du gehen? Willst du gehen? Und er sagte, ja, was, wenn ich nicht gehe? Nein, ich habe schon, also es war ein Gespräch, was er mit Gott hatte im Gebet. Und Gott sagt, ich habe schon zwei andere gefragt, die wollen nicht nach Afrika. Willst du gehen? Ja, gehe ich. Und dann ebenfalls die Herausforderung der Frau, zu wissen, ich gehe eine Ehe mit einem Mann ein, der bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Ich meine, wer sich mal mit Afrika zum Beispiel in Verbindung gesetzt hat, und ganz viele Religionen, andere, sind ganz viele okkultische Dinge, die da sind, mit Schamanen, mit Geisterbeschwörung. Da geht die Schmitzkatze in so einem Dorf ganz schön ab, sage ich euch. Wenn da ein Christ reinkommt, ein Missionar. Daniel Kolenda hat mal erzählt, dass es in einem Bereich in Afrika, ich weiß nicht mehr, wo es war, gibt es einen Friedhof. Und da sind lauter Grabsteine. Und da stehen Nummern drauf. Der Missionar, der da war, fragt ja, was bedeutet das denn? Er sagte, ja, das sind die Missionare, die vor ihm da waren. Und die Nummern sind die Tage, wie sie gelebt haben. Da gibt es einen Tag, 10 Tage, 20 Tage, 3 Tage. Die wussten den Namen der Leute ja gar nicht. Die sind dort hingekommen und sind umgebracht worden. Und das Gleiche ist von der Konferenz, wenn wir da das drauf sehen, den Heavenly Man, wer ja das Buch gelesen hat. Mal, ich kann es nur empfehlen, die Geschichte von ihm, was er als Christ in China erlebt hat. Das haben wir jetzt in Deutschland Gott sei Dank ja nicht. Aber trotzdem vergleichen wir uns mit diesen Männern und Frauen. Und was macht das mit uns? Also wenn ich mich vergleiche, dann bin ich so groß und noch kleiner. Und dann noch einen Hut drauf. Also muss ich anfangen zu überlegen, was ist denn meine Bestimmung? Wir vergleichen uns nämlich immer. Und ich habe mal auf einer Schulung für Evangelisten, das war von dem Ben Fitzgerald, der das Awakening Europe ins Leben gerufen hat, der sagt, wisst ihr, wir rennen immer Leuten hinterher. Das ist auch gut, um Sehnsucht zu bekommen und zu sagen, ich will in diesem Dienst wachsen. War bei mir genauso. Ich habe mir Evangelisten angeguckt, noch und nöcher, gell? Von Todd White angefangen, über Bonnke und so weiter. Was haben die erlebt? Und das hat eine Sehnsucht in mir entfacht. Ich möchte auch unterwegs sein. Aber ich muss meinen Weg finden im Dienst. Ich muss meinen Weg finden. Und das heißt, auch für jeden Einzelnen, und das ist egal, wie alt man ist, ich sag nur Abraham, oder? Der war auch alt. Und einfach zu sagen, ich suche meine Berufung, meine Bestimmung, wo will mich Gott haben? Und dann fange ich an zu gehen. Es gibt Dinge, die ich mache, wo ich merke, das funktioniert nicht. Und es gibt Dinge, die funktionieren. Ich gehe zum Beispiel in regelmäßigen Abständen durchs Rotlichtviertel in Frankfurt und wo die Drogensüchtigen sind. Und da erreiche ich zwar nicht so allzu viel, aber ich komme immer wieder mit 3, 4, 5 Menschen dort ins Gespräch. Dann unterhält man sich mit denen. Was Gott mit denen macht, keine Ahnung. Aber am Rande des Ganzen plötzlich, wo ich jedes Mal zum Essen noch hingehe, weil da gibt es eine gute Wurstbude, da gehe ich da rein und der Kerl, der da sitzt, ist ein Biker. Hier kommt das Gespräch über Motorräder und so weiter. Und plötzlich öffnet der unbewusst mir in Frankfurt die Türen in verschiedene Clubhäuser von Motorradclubs, wo ich sitze. Gestern Abend war ich erst hinter Frankfurt bei einem gewesen, bis nachts um 12 sowas, dann habe ich mich mit einem unterhalten. Und er fragt dann irgendwann, traust du auch? Wir würden gerne nochmal kirchlich heiraten. Und dann sagt der andere, hier, wenn ich mal sterben möchte, dass du mich beerdigst. Und da kommen die Leute an, die sehen etwas. Jetzt stehe ich als Matt da, aber ich habe auch das Ding an und die sehen hier Jesus Christus. Die sehen das Kreuz. Und dann fangen die an, schon drüber nachzudenken. Oder hier, wenn wir eine Ausfahrt machen, kannst du vorher vorbeikommen, die Bikes segnen? Mag vielleicht theologisch dahin hergestellt sein, aber wir reden ja von Leuten, die mit Jesus nichts am Hut haben. Und die laden einen plötzlich ein. Und dann, du bewegst dich in einer Richtung, erlebst was mit Gott und plötzlich am Rande öffnet sich eine Riesentür für dich, wo du hineintreten kannst und Gott anfängt zu wirken. Deshalb ist es wichtig zu überlegen, wo kann Gott mich gebrauchen? Wo ist mein Missionarsfeld oder Missionsfeld? Ist es der Rewe, der Edeka hier vorne und die Tankstelle? Ist es die Gaststätte, wo ich nachher essen gehe und so weiter? Was ist mein Missionsfeld? Wo kann ich Menschen begegnen? Und es geht nicht immer, dass ich denen gleich das Ohr zutexte über Jesus und was er für uns getan hat. Es geht darum, um die Liebe, die Jesus allen Menschen gezeigt hat, nach draußen zu bringen. Und Liebe muss immer nach etwas aussehen. Oder? Wenn Liebe nach nichts aussieht, ist sie nicht wahrnehmbar. Die Liebe, die Jesus für uns hatte, er ist ans Kreuz gegangen. Er hat die Schuld, die zwischen Gott und uns stand, für immer weggenommen. Für immer. Genauso hat er, wenn ich darauf schaue, uns in eine neue Position gerufen. Wo leben wir? Wir leben auf dieser Welt, aber ich rede jetzt nur geistig, als neugeborener Mensch. Leben wir auf dieser Welt? Leben wir in der Welt, wo Engel und Dämonen sind? Oder leben wir dort, wo Jesus und Gott ist? Wo leben wir eigentlich? Eigentlich überall, aber wo ist unser Aufenthaltsort? Wo dürfen wir sein? Bei Gott. Ich sage jetzt mal im Thronsaal. Da, wo Jesus und Gott sind. Wir sind Miterben an Christi Stadt. Oder? Sagt die Bibel. Wir sind Miterben. Wir dürfen in diesem Thronsaal genauso da sein und existieren und leben wie Jesus. Und Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Und das Schöne, ich stelle mir das immer vor, wenn ich zu Hause auf meinem Sessel sitze, lese, Fernseh gucke oder was auch immer, und eins meiner Kinder kommt rein. Schwupp, sitzt bei mir auf dem Schoß. Und das Gleiche dürfen wir bei Gott auch machen. Vielleicht ist es eine neue Herausforderung für den einen, aber wir können in diesen Thronsaal, mal im Geiste gesagt, reingehen, zu unserem Papa im Himmel auf den Schoß krabbeln. Und sagen, hey, ich freue mich, dass du da bist. Und was macht meine Mittlere? Die fängt dann immer an, hier mir die grauen Haare rauszuziehen. Aus dem Bart. Und? Sag ich, ja, okay, nicht so fest. Eins dürfst du rausziehen und der Rest bleibt, weil die sind ja wertvoll. Jedes Barthaar ist kostbar. Das ist unser Aufenthaltsort, wo wir sein dürfen. Und es liegt an uns zu bestimmen, wo wir hingehen wollen. Der Teufel, der versucht uns jedes Mal in die Ebene unten drunter zu ziehen, wo Engel, wo Dämonen sind. Das sind Kämpfe, das sind Auseinandersetzungen, Reibereien, das ist ganz, ganz normal. Und er versucht uns hinzudenken. Und was macht das nämlich mit uns, wenn wir sehen plötzlich auf einer geistlichen Sicht, man merkt es mit Angriffen, mit hin und her und was passiert? Ganz verschiedene Art. Das macht Angst. Und Angst erzeugt in uns eine Art von Furcht vor Menschen. Oder? Geht es euch nicht so, wenn ich, ah ja, soll ich jetzt für den beten? Boah, ich traue mich nicht. Ich habe keine Lust. Oh, ist das peinlich, was ist, wenn nichts passiert? Oder? Habe ich gestern ganz genau so erlebt. Es passiert mir jedes Mal und ich bete relativ oft für Leute draußen, die ich nicht kenne. Und jedes Mal stehe ich genau vor dieser Hürde. Ich war jetzt selbst ein paar Wochen krank, lag in der Klinik, weil ich ein bisschen Herzprobleme hatte und habe jetzt lang irgendwie nett für Leute gebetet, groß, weil ich auch nicht unterwegs war. Und gestern waren wir bei einer Bekannten und mit den Kindern und da waren Freunde von ihr da und der eine Mann, der dabei war, der saß, ja, hat Ohrenprobleme, hat man Gehörschutz gehabt, auf dem einen Ohr hört er fast gar nichts, auf dem anderen hat er einen Tinnitus und innerlich hat es in mir, oh, ich lass mich für den beten. Ich will für den beten. Und dann bin ich in die Küche gegangen und bin wie so eine Katze um so ein Stück Schokolade herumgeschwänzelt. Ja? Und so, ich würde gerne. Und ich habe mich nicht getraut. Und nach ein paar Stunden, wir gehen. Und dann bin ich hin, ich sage, jetzt reicht's. Hör mal zu, ich bin Christ, ich will jetzt gern für dich beten, für dein Ohr. Das liegt mir auf dem Herz. Hab für ihn gebetet, hab für ihn gesegnet und bin gegangen. Keine Ahnung, was Gott mit ihm macht. Es liegt in seiner Hand. Aber ich habe ihn an die Hand genommen und habe ihn zu Gott gebracht. Und das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Ich hatte mal die Challenge, für 10 Menschen zu beten, in der Woche oder am Tag. Wer hat's gemacht? Es ist herausfordernd. Ja, ist auf der To-Do-Liste. Zwar ganz oben. Hier, mir geht es genauso. Ich habe auch so eine Liste. Mein Handy erinnert mich oder mein iPad erinnert mich das jedes Mal dran. To-Do, du musst das und das noch erledigen. Und die Dinge, die ich nicht unbedingt gerne machen will, die stehen da 3, 4, 5 Wochen. Das ist normal. Hm? Oder ansprechen. Ja, ansprechen und beten. Das ist ein ganzes Paket bei mir. Hier, ob ihr ansprecht oder betet, es geht ja darum, aktiv zu werden. Oder? In der Bibel finden wir jedes Mal im Bereich, dass wir aktiv werden sollen. Oder? Steht da irgendwo, setz dich in deinen Sessel zu Hause auf dein Sofa und warte und dir wird alles hingegeben. Das finde ich leider nicht sehr schön. Nee, wir sollen aktiv sein. Geht hinaus in die Welt, verkündet das Evangelium jeder Kreatur oder der Schöpfung. Geht hinaus, geh raus, Mann. Bleibt nicht hier stehen. Was machen wir? Wir berufen uns oft auf 2. Apostelgeschichte, wo wir sagen, ja, wir machen unseren schönen Gottesdienst, das ist auch alles gut, das ist auch super, das will auch Gott. Und dann steht ja da, ja, und der Herr tut täglich dazu. Und nur reißen wir oft diese Stelle aus dem kompletten Kontext und sagen, ja, der Herr tut täglich dazu. Das aber, wenn ich angucke, was haben denn die Jünger damals gemacht oder die ersten Christen? Die haben überall, hast du erzählt hier, ich habe da einen kennengelernt, der hat mir von diesem Jesus erzählt, den sie hier vor ein paar Wochen gekreuzigt haben. Hier mein ganzes Leben, es hat sich komplett alles verändert. Und haben erzählt von ihm und gesagt, echt krass, das will ich auch. Und haben angefangen, die Leute dort reinzunehmen, in dem Alltag, was mich beschäftigt. Da ist mir Gott begegnet drin. Und ruckzuck fängt an, die Gemeinde zu wachsen. Deshalb habe ich gesagt, wenn wir mit Leuten über unseren Glauben reden, für die Leute beten, für sie die segnen, dann explodiert das Ganze. Nur wenn wir sitzen und nichts tun, ist schön, es gibt die Zeit auch natürlich, wo wir sitzen können und nichts tun, weil wir uns mal auf uns besinnen müssen, auch auf unsere Beziehung zu Gott, ist das ganz kostbar. Was mir noch aufgefallen ist diese Woche, ich habe im 2. Korinther 2, 14 bis 15 gelesen. Aber Gott sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen oder verloren sind. Wer kennt es, die Stelle? Ich habe mir erstmal überlegt, Triumphzug. Als jemand, der so mit Theologie ein bisschen was zu tun hat, muss man natürlich mal überlegen, was bedeutet das denn? Wie kann ich Triumphzug in die heutige Zeit? Kennt man heute gar nicht eigentlich mehr, Triumphzug. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Was bedeutet Triumphzug? Und ich habe herausgefunden, dass es ein Machtbeweis bedeutet, und zwar, dass Schätze und auch Gefangene vorgeführt werden. Jetzt in Rom, man konnte es gut auf die Römer ziehen, also man muss sich vorstellen, das ganze Heer hat draußen gelagert, die haben enge Land erobert. Das Heer hat draußen gelagert mit seinem Heeresführer. Man muss dazu sagen, in ganz Rom war es nicht gestattet, eine Waffe zu tragen, außer der Leibgarde des Kaisers quasi. Also das Militär durfte in Rom keine Waffen tragen, nur an diesen Triumphzügen. Und dann wurde vom Senat beschlossen, wie das abzulaufen hatte. Dann ist der Heerführer mit seiner Armee dort reinmarschiert, hat die Schätze präsentiert, hat alles präsentiert. Die Menschen haben gefeiert, die haben gejubelt. Habe ich überlegt, was hat es denn zu bedeuten, wem führt Jesus uns vor? Weil hier spricht ja die Bibel, dass wir vorgeführt werden im Triumphzug. Er zeigt quasi der ganzen geistlichen Welt, und zwar der ganzen, nicht nur den Engeln, die auf seiner Seite sind, sondern auch den auf der anderen Seite, dem Schwefler, dem Teufel und auch den Dämonen. Hier, das sind meine Schätze, das sind meine Kinder. Und ich, Jesus, als der Heeresführer, habe euch besiegt und hat das im Triumphzug durchgeführt. Und er präsentiert jedem in der geistigen Welt, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und noch viel besser, wir werden dadurch zu einem Wohlgeruch Gottes. Das müsst ihr euch mal selbst sagen, ich bin ein Wohlgeruch Gottes. Kennt ihr das, wenn ihr was gut riecht und wenn ihr sagt, oh, das ist aber gut, oh, ich bin schon länger dran riechen. Oder? Ja? Überleg mal, Gott riecht dich gern. Gut, hat auch was mit dem Alten Testament von dieser Stelle zu tun, aber trotzdem, Gott riecht uns gern. Wir sind im Wohlgeruch Gottes. Die Angst, die wir haben, wenn wir überlegen, wir riechen gut für Gott. Er ist aus dem Himmel, hat es ihn rausgetrieben, um zwischen ihm und uns Frieden zu schaffen. Dass wir in seinem Königreich existieren, in seinem Thronsaal sitzen dürfen, mit ihm an einer Festmahl speisen dürfen. Es gibt so viele Bilder. Im Grunde genommen mit ihm eins und eins zusammen leben dürfen. Und diese Angst, ich kann euch nur eins sagen für die Angst. Ihr wisst, die meisten Geschichten beginnen immer mit einem Bier. Also für uns Männer, oder? Oder beginnen die meisten guten Geschichten auch, es gab mal einen Salat. So, jetzt auch mal eine Geschichte, was ich mir jetzt mal so überlegt habe. Ihr kennt es vielleicht, du sitzt mit deinen Kumpels zusammen, trinkst ein Bier und dann kommst du auf Ideen. Ey, wir könnten doch mal, keine Ahnung, ich könnte sagen, okay, lass uns mal da und da nächstes Jahr mit dem Motorrad hinfahren. Aber genauso kommst du auch vielleicht auf diese Schnapsidee. Weißt du, was ich mal könnte? Ich könnte mal Fallschirm springen. Wer von euch ist Fallschirm gesprungen schon mal? Also ich auch nicht. Aber nur mal überlegt, das ist, für mich ist es eine sehr große Herausforderung, der sehr Respekt vor der Höhe hat. Und dann kommst du mit deinen Kumpels beim Bier auf die Idee, ey, ja, geil, lass uns morgen verabreden, komm, wir fahren nach Reichelsheim da runter und dann bezahlen wir und holen unseren Fallschirmsprung. Ja, machst du, du freust dich, ja, bis hier, High Five hier, coole Idee und gehst los. Wachst morgens auf und denkst schon so, naja, jetzt kneifen ist blöd. Fängst du langsam an zu realisieren, was du eigentlich gestern Abend mit deinen Kumpels verabredet hast. Aber hilft ja nichts, du willst ja nicht als Weichei dastehen. Also fährst du dorthin. Du fährst dorthin, triffst deine Kollegen, ey, hi, geil, lass uns heute mal richtig. Und innerlich denkst du, boah, Scheiße, wie konnte ich denn nur? Und dann stehst du in diesem Flugzeug, steigst du ein und kriegst kurz erklärt, was das bedeutet. So ein Typ hängt hinter dir und du steigst hoch auf keine Ahnung wie viel Meter und dann geht diese Tür auf. Und du denkst, Scheiße. Und dann sagen sie, auf drei springen wir. Und du denkst, oh ne. Und dann, und du hast wirklich, du bist davor, ich stelle mir dann immer so vor, die Menschen, die unten sind und sie in dieses Flugzeug stecken, es regnet. Das ist nämlich das Pipi, was von oben runterkommt. Bei mir wäre es so, ich würde mich einnässen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es ist so, ich würde mich echt einnässen. Die Tür ist offen und du stehst da. Und dann geht's bei drei. Und dann geht's eins und uah! Und die schmeißen dich raus. Warum nicht auf drei? Weil so, nicht mit mir. Und du fällst raus. In dem Moment, so stelle ich mir einen Freund von mir, der war bei der Bundeswehr Fallschirmjäger. Und wer das mal gemacht hat, die sagen alle, das ist ein Gefühl, das muss unbeschreiblich toll sein. Schön, wenn die das toll finden, für mich ist es nichts. Ich finde es so schön, wenn ich auf der Harley sitze, das reicht mir. Aber dieses Gefühl, und hinter dieser Angst zu sein, habe diese Angst, da rauszuspringen. Und plötzlich falle ich da runter und ich merke, oh, es ist toll, der Fallschirm öffnet sich und du kommst ganz sicher, ganz sanft unten an. Und du denkst, oh, und du fühlst dich wie neu geboren, du fühlst dich, ja, mir gehört die Welt. Kennen wir vielleicht eine andere Situation, oder? Wenn wir über eine große Angst sprechen, was erleben, wo wir wirklich Angst davor haben und sind dahinter gekommen dann, also haben es überstanden und plötzlich ist eine Riesenfreiheit da. Und dieses Gefühl ist unbezahlbar. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass Gott ganz oft diese kostbaren Schätze hinter unserer Angst platziert. Oder? Kostbare Schätze in dem Moment, wo wir Menschen begegnen dürfen und sagen, oh, ich habe Angst, für den zu beten. Ah, ich habe Angst, keine Ahnung, dem Supermarkt die Cola zu bezahlen. Irgendwie, den anzusprechen. Dabei ist es, ach, oh, das bezahle ich jetzt mal. Das ist okay. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Und Jesus liebt Sie. Punkt. Simple Worte. Große Handlung für Leute, die vielleicht wenig Geld haben, plötzlich da die Einkäufe bezahlt zu kriegen mal. Für uns ist es eine Riesenherausforderung. Das Schöne ist das Gefühl, wenn ihr sowas mal erlebt habt, wenn Gott euch benutzt, gebt euch einen Gedanken, macht das jetzt mal für die Person. Und danach fühle ich mich immer wie ein neuer Mensch erstmal. Oh, ja, ich hab. Dann kommt oft auch Gott und sagt, ja, danke, dass du es getan hast. Und dann merkst du einfach, wie du ein Werkzeug wirst im Königreich Gottes. Wie du ein Werkzeug wirst, Menschen zu ihm zu führen. Und es geht nicht darum, hier die Ernte einzuholen, was viele immer sagen. Wo es darum geht, natürlich geht es auch darum. Aber wir müssen nicht jeden von sofort bekehren. Das funktioniert nicht. Wir haben oft Menschen, die sind so weit, 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 weit weg von Gott. Die nichts damit zu tun haben wollen. Und über Begegnung. Stellt euch mal vor, plötzlich kommt da einer an, du bezahlst dem den Einkauf oder, keine Ahnung, betest für ihn oder redest kurz mit ihm, gibst ihm was Gutes für den Tag. Das einzigste Gute, was er seit Jahren plötzlich erfahren hat, merkt er plötzlich, was war das denn? Und das mit Gott hat er gar nicht mitgekriegt. Drei Tage später begegnete ihm der nächste Christ, der wieder was macht und dann wieder der nächste. Mein Erlebnis, das habe ich schon mal erzählt, war in Frankfurt für eine ältere Frau wollte ich beten. Ich habe mich mit ihr unterhalten und sie sitzt da, eine Bushaltestelle mit so einer Knieschienung und Krücken. Und ich irgendwann ins Gespräch gekommen, kam über, wirklich auch über Gott, haben wir uns unterhalten. Und irgendwann meine ich, darf ich für sie beten? Und sie so, ja, macht ihre Zigarette aus, nahm die Krücken und ging. Sagte aber ja. Und ich so, hä? Ich so, Jesus, ich bin 10-mal schneller wie die, ich habe die ruckzuck eingeholt. Also ab hinterher und Attacke für sie beten. Die muss ihr Leben Jesus jetzt sofort geben, war so meine Überzeugung. Plötzlich merke ich, wie er sagt, hey, stopp. Matt, die hat in ihrem ganzen Leben noch nie was von mir richtig gehört. Du hast dir zum ersten Mal was von mir richtig erzählt. Es gibt Menschen, die schicke ich, die sehen. Es gibt Menschen, die bewässern und Menschen, die ernten. Und es liegt alles in meiner Hand. Du hast gesät. Und den Rest kümmere ich mich. Mir hat es sofort Druck rausgenommen, dass ich jeden irgendwie packen muss und irgendwie zum Glauben führen muss. Nee, ich möchte in dem Moment, dass der Mensch gegenüber, dem ich begegne, dem Königreich, dem Thronsaal, unserem Papa, ganz nah kommt. Wo sind wir am Paradies am nächsten? Hier und jetzt. Nicht gestern und nicht morgen, oder? Wir leben jetzt, wir leben nicht morgen. Wir leben auch nicht gestern. Natürlich, gestern haben wir gelebt, wir werden auch morgen hoffentlich weiterleben. Aber jetzt ist der Moment. Es ist genauso, wenn wir sagen, Gebet. In der Gemeinde jemand kommt, kannst du für mich beten. Lass uns das nach dem Gottesdienst machen. Das sagen wir doch oft, oder? Sind wir mal ehrlich, beten wir wirklich danach im Gottesdienst nochmal für die Person? Nee, der Mittagstisch ruft, der Kaffee ruft, die Gespräche der anderen, du wirst doch irgendwie abgehalten, dann betest du am Endeffekt vielleicht dann doch nicht. Oder, ja komm, lass uns nochmal schnell so zwischen Tür und Angel. Ich habe festgestellt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, und zwar jetzt. Lasst uns wirklich bewusst sein, jetzt hier zu leben und jetzt die Menschen mit Jesus in Begegnung zu führen. Die Liebe nach was ausschauen zu lassen und sie an Gottes Hand zu geben. Und noch eins zum Schluss, nämlich ist, mache es wie wolle, nur geiler. Oder für die ältere Gänse, machen es wie tun, nur schöner. Amen.